Radio 1. Hörbar Rust.
Sehr herzlich willkommen. Es geht los mit Dead Can Dance Opium. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Nicola Rost, 30, Sängerin, Songwriterin und Produzentin. Nicola wird in Mannheim geboren. Mit 11 kommt sie nach Berlin und wächst in Reinickendorf auf. Sie jobbt bereits mit 14 als Tagesmutter, studiert nach dem Abitur Politologie und singt im Background von Marc Scheibe. 2007 veröffentlicht Rost ihren ersten Song auf MySpace und gründet die Band Lying, mit der sie beim Bundesvision Song Contest quasi aus dem Nichts den zweiten Platz belegt. Morgens immer müde schießt in die Charts und in die Köpfe ein Elektro-Ohrwurm. Und es sollte nicht der letzte bleiben. Mehr darüber und vor allem mehr vom Mastermind hinter diesem Erfolg. Nicola Rost, jetzt zu Gast an der Hörbar Rost auf Radio 1.
Ich könnte schwören, Miriam hat Hörbar Rost gesagt. Hast du es gehört?
Ich habe auch schon gedacht, falls du mal eine Vertretung brauchst und dir sparen willst, das alles irgendwie umständlich zu erklären, könnte ich mich einfach hinsetzen und wir sagen einfach Rost.
Hörbar Rost. Was da, weißt Hörbar Rost. Du? So, dass man einfach nicht weiß.
Rost.
Genau, Hörbar Rost. So, herzlich willkommen nochmal. Als wir uns gerade zum ersten Mal begegnet sind, habe ich dir gesagt, also bevor die Sendung losging, habe ich gesagt, ich habe ein kleines Problem mit dir. Denn zu deinem Leben, was ich darüber gelesen habe und zu deiner Arbeit, fallen mir keine richtigen Fragen ein. Nicht, dass ich also immer schon mit vorbereiteten Fragen in die Sendung gehen würde, aber was ich so über dich gelesen habe und in Erfahrung bringen konnte, das ist alles so schlüssig und das passt alles so sehr, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist...
Danke.
Das passt. Das, was der Mensch lebt und was er tut, passt zu dem, wie er aussieht und wie er durchs Leben geht, mit so viel... positiver Energie, die ich dir jetzt mal zuspreche. Und es ist ja so, dass wenn man auf sein eigenes Leben blickt, wirkt das auch oft sehr schlüssig in der Rückbetrachtung, als würden die Sachen so aufeinander aufbauen. Wenn man selbst aber drinsteckt, weiß man, dass es da ganz schön viele Irrungen und Wirrungen gab. War das bei dir auch so? Oder ist es bei dir so?
Also tatsächlich wirkt es auch für mich irgendwie schlüssig und meine Erfahrung ist genau die, dass Sachen, die sich nicht unmittelbar erklären, irgendwann dann doch ihren Platz einnehmen im ganzen Gefüge und irgendwie man was mitgenommen hat oder das was vorbereitet hat, was man noch gar nicht erahnen konnte. Ob das jetzt ohne Brüche ist, ich glaube, was ich nicht habe, ist lange Pausen. Das würde ich unterschreiben.
Du bist viel zu schnell und viel zu ungeduldig.
Ja, ich bin einfach irgendwie so, also mich hat mal ein Freund beschrieben als Rennpferd. Was ich jetzt, ich war dann gar nicht so sicher, ob es ein Kompliment ist oder nicht. Aber ich habe einfach Energie und da muss ich irgendwo hin mit, weil sonst das natürlich auch in diverse andere Gefühle, also Energie kann ja auch zu Frust werden oder irgendwie man kann sich auch über sich selber ärgern oder so mit viel Energie. Und da ist man einfach besser beraten, wenn man die vorher verbraucht, bevor die in irgendwelche auf dumme Gedanken kommt. Und das habe ich einfach irgendwie schon immer gerne gemacht. Einfach ich hatte nie Mangel an Ideen, was man so anstellen könnte mit seiner Zeit.
Hättest du denn Angst vor einer Pause?
Ja, na klar. Also deswegen, das ist ja auch sowas, so ich bin auch ein bisschen, das hat auch ein bisschen was getrieben. Man sagt ja auch so Workaholic oder so. Also ich arbeite, das ist so ein bisschen, ich arbeite sehr viel und sehr gerne.
Aber du bist ja auch verknallt, du bist ja auch wirklich verliebt in das, was du tust.
Genau, deswegen, da gibt es keine Trenngrenze, aber es ist ja wie, es ist ja auch so ein bisschen wie eine Sucht. Also es ist quasi so Segen und Fluch gleichzeitig. Oder sagen wir, es hat ja auch was, also was Erlösendes oder was, dieses Berauschende, weißt du?
Ja.
Du musst es aber auch irgendwie machen. Und genau, es hat irgendwie, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich sowas habe, weil einem das auch wahnsinnig Halt gibt in diesem ganzen, was mache ich eigentlich mit diesem ganzen Leben?
Vor allen Dingen, weil du ja auch wirklich sehr, sehr viel positive Bestärkung bekommst und bekommen hast, gerade in den letzten Jahren. Ne? Also das ist viele können ja dann gut und kreativ arbeiten, das wissen sie auch und darüber seufzen sie auch, wenn sie unter Druck geraten, mhm. den sie sich gar nicht mehr unbedingt selbst machen, sondern mhm. so eine Timeline oder wie auch immer, irgendein Zeitpunkt, zu dem sie irgendwas abgeben müssen und dann geht's plötzlich und das Wenige, was ich über dein Leben weiß, das wirkt so, als wärst du ja tatsächlich ohne diesen Druck von außen schon immer jemand gewesen, der weitergemacht hat.
Ja, das schon, wobei ich auch sehr, sehr gut anspreche auf Druck.
Ja?
Ja, total. Also wenn ich keinen Druck hätte, würde ich auch nichts fertig machen. Und deswegen, was ich eigentlich mache, ist mir immer wieder Deadlines suchen.
Moment, du würdest ja nicht nichts machen, wie wir gerade festgestellt mhm. haben, sondern du würdest die Dinge nicht fertig machen, mhm. weil du immer wieder was Neues beginnst genau. und weil dich was Neues anspringt. Ja. Und okay, das ist deine, ich bin ja dankbar für jede Schwäche und jeden Bruch, den ich...
Total. Toll, also ich brauche super, immer okay. irgendwie so eine Art von Rahmen, mhm. weil ich sonst... Also jeder, der auch Musik macht, wird es wahrscheinlich kennen, wann ist sowas eigentlich fertig? Und im Zweifel ist es eben fertig am Tag der Abgabe und nicht, weil es sozusagen künstlerisch nichts mehr zu tun gäbe, verstehe. Sondern weil man abgeben muss. Und das ist eine Erlösung, finde ich.
Wechsel die Beleuchtung ist der erste Song, den wir spielen. In dem Fall tatsächlich, also wer die Hörbar häufiger schon gehört hat, weiß, dass ich normalerweise gerne die Musik ans Ende setze, wenn wir Musiker hier haben. In diesem Fall würde ich gerne damit beginnen. Das ist auch der titelgebende Song des zweiten Albums. Das kam im September letzten mhm. Jahres raus. Möchtest du uns noch auf etwas hinweisen, uns einführen in das Lied? Sollen wir es einfach hören? Einige kennen es ja auch schon.
Wir können es gerne erstmal hören und dann darüber sprechen.
Alles klar. Wechsel die Beleuchtung vom gleichnamigen Album von Lying. Lying ist nicht Lying, das englische Wort fürs Lügen zum Beispiel. Oder ihr habt euch auch mal irgendwie eine Definition überlegt, so eine der letzte heiße Scheiß, Chinesisch für der letzte genau. heiße Scheiß. Der
das letzte heiße Chinesisch.
Mandarin. Sondern, sag du es.
Ja, es ist denkbar banal. Es ist der Mädchenname meiner Mutter. Und ich habe einfach, als es daran ging, einen Namen für diese Songs zu finden, in quasi meiner Wortkiste gewühlt und diesen Namen gefunden und dachte, ach schön, bedeutet nichts, klingt schön. Genau nach sowas habe ich gesucht. Und jetzt musste ich es 1000-fach wiederholen. Ja. Und ich hätte lieber eine aufregendere Legende.
Nö, die lieferst du ja jetzt nach, denn... Also es ist nicht viel Persönliches über dich bekannt. So. Aber was ich jetzt hier so rauspicken konnte... Der Mädchenname deiner Mutter, diese Familie, eine große Familie mit vielen verrückten Ideen, hast du mal gesagt. Mhm. Aha, da kann man auch schon mal ein bisschen graben. Was ist denn so verrückt an diesen Ideen und wie viele Leute umfasst diese Familie, dass sie so groß ist?
Also meine Großmutter hat, glaube ich, 19 Enkel wow. oder 20. Ja, von ihrer eigenen.
Und nur die eine Seite?
Nur die eine Seite, ja. Ja, und da sind einfach Familienfeste, da ist richtig was los.
Jetzt könnte eine Frau 17 Kinder bekommen haben und die andere nur zwei. Ich weiß ja nicht, wie viele Töchter oder wie viele Kinder hatte denn oder hat deine Großmutter?
Fünf.
Wie viele? Fünf. Und deine Mutter
ist
eine
davon. Die haben alle nicht unter drei eigene Kinder. Mhm. Mein Onkel hat 7 Kinder. Also es ist irgendwie so eine gebärfreudige Verwandtschaft. Und genau, die sind, es ist eigentlich vor allem mein Großvater mütterlicherseits, der auf den ich da wahrscheinlich angespielt habe, der war Erfinder.
Ach.
Ja. Und hat sehr viel erfunden. Wir reden auch immer wieder, ich war gerade im Weihnachtsurlaub mit meiner Familie und da wird immer wieder, kommen neue Anekdoten über diesen Opa
zu Tage. Ach, schenk uns doch eine.
Und da hat jetzt mein großer Bruder irgendwie recherchiert, dass meine Großeltern haben eben schon in den 60ern so zusammen angefangen zu tüfteln, waren beide Physiker. Meine Großmutter und mein Großvater. Und sie haben einfach alles zum Patent angemeldet wohl. So sagt, also ich stecke da nicht so drin, ich war nicht dabei, aber so wird es jetzt erzählt. Was ihnen so eingefallen ist, in der Hoffnung, dass eins dieser Dinger dann einfach mal irgendwie knallt. Unter anderem hat meine Oma wohl an einer Zahnpasta geforscht, wo sie so Silizium, jetzt weiß ich nicht, irgendwas mit Sili, fing es an, ich glaube, es war nicht Silizium, jedenfalls so kleine Partikel in so eine Paste gemacht hat, dass es sozusagen so peelt, wie sagt man?
Ja, dass es reibt. Also,
genau, so aufhellende oder halt reinigende. Und diese Zahnpasta haben sie wohl zum Patent angemeldet. Und dann erfolgreich wurden sie dann aber mit einem...
Schmirgelpapier.
Nein, mit einer Pumpe. Die haben dann sich auf Pumpen, wenn man Lying googelt, findet man immer noch sehr viel Pumpen auch. Und mein Opa hat das Tangentialgebläse erfunden.
Das Tangentialgebläse. Und ich dachte noch, Mensch, Laing erinnert mich, Tangentialgebläse, da war doch was.
Tatsächlich.
Was ist das, ein Tangential?
Es tut mir leid.
Keine Ahnung. Du weißt nicht, wo der Reichtum und der Ruhm eurer Familie...
Nee, der Reichtum ist ja dann auch, das war quasi eine temporäre Geschichte.
Ach, schade.
Es war sehr erfolgreich zeitweise.
Wie hieß das Wort nochmal?
Tangentialgebläse. Mhm. Genau, es ist wohl ein sehr geräuscharme... Ich habe keine Ahnung, ich bin hier gar nicht aus dem Welserding. Genau, das ist mein Großvater. Und was
lebt der noch?
Nee, der ist leider vor nicht allzu langer Zeit verstorben, aber in sehr hohem Alter. Mhm. Und was man von ihm auf jeden Fall sehr beeindruckend, ich weiß nicht, ob lernen, aber was man an ihm sehen konnte, war auf jeden Fall so ein absoluter, ich möchte jetzt Größenwahn sagen, nennen, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Mhm.
Ich glaube, er macht da oben weiter. Er hat jetzt den warmen Januar zum Patent.
Ja, genau.
Gar nicht so schlecht.
Das ist dein Wenn du den genießen willst, dann bitte an mich zahlen.
So, der nächste Song, den du, wir gehen natürlich gleich für all diejenigen, die sagen, ey, das war jetzt immer ein bisschen wenig zur Band, im Zweifel bist du es, die das so empfindet. Natürlich, wir haben ja noch viel, viel Zeit vor uns. Wir werden das auf jeden Fall noch vertiefen. Das war jetzt nur ein Song. Wie es dazu gekommen ist, dass du diese Band gegründet hast, das kannst du gleich erzählen. Michael Jackson hast du mitgebracht mit Off the Wall. Mhm. Warum?
Also, weil alle Songs, die ich mitgebracht habe, repräsentieren irgendwie was, eine ganze Welt für mich. Und bei Michael Jackson ist es ganz offensichtlich eben auch, es gibt ja ein ganzer musikalischer und visueller Kosmos. Und ich finde einfach, also ich mag auch seine späteren Sachen. Ich finde nicht, dass er irgendwann aufgehört hat, gut zu sein. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich finde aber gerade auch die ganz frühen Sachen, Jackson 5, das ist irgendwie so nicht von dieser Welt, wie viel Musik in diesem Typen steckte und wie der irgendwie ausgestattet war. Und ich finde Off the Wall, diese Platte, diese erste richtig geile, freshe Pop-Platte, die er mit, glaube ich, Quincy Jones gemacht hat, ist so gut. Also diese Melodien, die Rhythmen, und es ist einfach pure Energie. Und das wollte ich jetzt stellvertretend für alles Tolle, was Michael Jackson gemacht hat, hier vorspielen.
Geboren in Mannheim als Nicola Luise. Wer ist Luise? War es eine Tante oder war das einfach so ein...
Nee, es ist auch so, dass ich diesen Namen tatsächlich anders ausspreche. Ich habe immer gedacht, dass ich Luise heiße, L-U-I-S-E, und fand den immer doof, den Namen, weil ich diese Luise... Damit kann ich mich irgendwie nicht identifizieren. Und dann habe ich es irgendwann meiner Mutter gesagt, so übrigens, schönen Dank auch dafür. Und dann meinte sie, wieso, das ist doch O-U, das heißt Louise.
Oh,
oui. Das ist Französisch. Ja. Und dann dachte ich, ach, ich heiße Nicola Louise.
Das ist was ganz anderes.
Und das ist was ganz anderes und seitdem bin ich total fein mit dem Namen. Ich glaube, es gibt da überhaupt keine...
Keine Tante, keine Anleihe irgendwie. Mm-mm. Es war einfach, nennen wir sie Nicola Louise.
Modename 1984. Mhm.
Ihr seid nach Berlin gezogen, da warst du 10 oder 11 Jahre alt, ne?
Ja.
Reinickendorf. Mhm. Wie hast du Reinickendorf damals empfunden? Es ist ja, hat ja was sehr, ja, wie viele Kieze in Berlin halt einfach, dass man das Gefühl hat, man ist in so einem abgeschlossenen, das ist schon eine Stadt für sich, so ein Bezirk unter Umständen oder ein Dorf in dem Fall.
Ja, man sagte auch in Reinickendorf, ich war gestern in der Stadt.
Ja, das war
also wie so wirklich
spannender sagt man das ja auch. Ja.
Und ich habe das damals, ich fand es erst scheiße, weil mein Vater zieht sehr gerne um und wir sind regelmäßig umgezogen und dann eben irgendwann in Berlin gelandet und ich wollte dahin, wo wir vorher waren und dann habe ich mich aber relativ schnell eingelebt und fand es dann eigentlich total cool. Also auch Reinickendorf hat ja seine verwegenen Ecken. Ich meine, das Märkische Viertel ist
Hallo,
um
bitte?
Die Ecke.
Gänsehaut.
Ja. Genau, dann hatte man halt so da gab es dann so eine Wiese in Tegel, wo wir alle mal abgehangen haben und so seine Szenespots. Also quasi wie so eine kleine Stadt. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und dann gab es natürlich irgendwann so Jugendzentren und dann ist man dann auch mal zur Weißen Rose gefahren in Schöneberg. Und raus bis zum Paracelsusbad in Fuchsbau hieß es, glaube ich, oder keine Ahnung. Also jedenfalls war das dann sozusagen, man konnte da mal kurz raus huschen und mal gucken, wie es draußen ist und dann wieder schnell zurück nach Reinickendorf.
Was warst du denn für ein Mädchen? Du hast ja jetzt eine ziemliche Energie, du sagst, du bist eine Getriebene, aber du wirkst nicht hektisch dabei. Was warst du für ein Mädchen?
Also ich habe schon immer so einen Hang zu besten Freunden. Also ich habe schon immer viele Jungs in meinem Freundeskreis gehabt. Und also auch Mädchen, aber ich war schon immer so auch gleichwertig befreundet mit Jungs. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt. Also vielleicht auch wegen meiner Brüder. Und ich war schon ziemlich so, jetzt will ich es aber wissen. Also
gib mal ein Beispiel.
Ich war einfach viel aus. Ich habe ausprobiert, was es auszuprobieren gibt.
Klar, du warst jung, attraktiv, Berlin, das ist klar, das setzt immer voraus. Ich habe jetzt gedacht, dass du mit so einer Geschichte um die Ecke kommst, dass die Jungs einen Baum gefällt haben und du aber jetzt auch wolltest. So, jetzt will ich es aber wissen. Aber du meinst es anders offenbar. Du meinst es, ging es darum, wie du als Frau wirkst oder wie du als junges Mädchen wirkst? Oder?
Nee, ich war einfach irgendwie, ich war relativ, also es gab so eine Phase, ich habe, glaube ich, ab 14, 15, ich habe so Tanzsport gemacht früher. Das habe ich aufgehört mit 14 oder 15, glaube ich. Und das hatte vorher in meinem Leben total so einen Rahmen gegeben. Und es war halt sozusagen mein Hobby neben der Schule. Dann habe ich das aufgehört und dann habe ich mich eigentlich nur noch so dem Party machen, verreisen, auf die Kacke hauen gewidmet. Hauptberuflich. Und genau, das ist so diese, da so habe ich diese Zeit abgespeichert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so versucht, das oder das zu beweisen oder das, sondern ich habe eigentlich versucht, vor allem viel zu erleben. Und habe irgendwie so lauter Aktionen gemacht, wo man im Nachhinein oder auch jetzt auch so die Mütterperspektive irgendwie besser verstehen kann.
Hätte auch schief gehen können, solche
Meine
Sachen.
Meine Güte, ey, was ich, also wow.
Ich weiß ja nicht, ob es Legendenbildung ist, aber es ist auch zu lesen, dass du ab 14 gejobbt hast als Tagesmutter, was ja eigentlich die ganz andere Seite besetzt, nämlich Vernunft, Selbstdisziplin, Geduld.
Nee, ich wollte einfach Kohle verdienen, ganz klar. Ich wollte irgendwie mehr Geld haben als das Taschengeld, was ich gekriegt habe. Deswegen habe ich eigentlich, seit ich 14 bin, regelmäßig gejobbt, teilweise 3-4 Mal die Woche. Und ich habe natürlich sehr viel ausprobiert. Aber alle, die 14 sind, wissen es. Es gibt eben ganz wenig, was man in dem Alter wirklich machen kann. Man kann eigentlich Flyer verteilen. Das ist richtig für den Arsch. Also das macht man einmal und kommt auf den Typ an. Aber ich fand es fürchterlich. Alles andere ist irgendwie schwierig, weil man es noch nicht so richtig darf. Dann habe ich Tagesmuttern angefangen und habe es tatsächlich 10 Jahre weiter lang gemacht. Dann also teilweise bei mehreren Familien gleichzeitig, teilweise dann, aber eine Familie hat sich so durchgezogen bis Mitte 20. Das fand ich irgendwie geil, weil dir da keiner auf die Finger guckt. Du bist ja dann allein in dem Haus. Du kannst also auch mal, man muss nicht die ganze Zeit so aussehen, als wäre man beschäftigt. Man macht Mittagessen und hat ja auch so diesen Sonderstatus, weil man ist ja nicht die Mutti. Man kann ja dann so auch ein bisschen die Sachen kochen, auf die Kinder abfahren. Dann erspielt man sich so ganz leicht so Bonuspunkte und alle freuen sich immer, wenn man kommt. Heute gibt's Pommes.
Schokoladensuppe,
ja,
wieder.
Genau. Yeah. Pommes mit Ketchup und Fischstäbchen, was weiß ich. Und dann muss man sich halt so ein bisschen so als so die Komplizin inszenieren oder geben, dass man sozusagen manchmal einfach die Augen zudrückt und die Kinder wissen Bescheid. Und wenn man da den richtigen Modus findet, ist man cool mit den Eltern, cool mit den Kindern und hat einen super Job.
Also du sagst ja nicht Babysitter, sondern Tagesmutter. Das heißt, du bist nach der Schule da hingegangen und hast die auch tagsüber über mehrere Stunden betreut.
Genau.
Das ist ja dann ein ganz schönes Projekt, wenn du sagst, das eine zog sich dann fast über 10 Jahre. Ne,
ich habe die 14. großgezogen.
Das ist ja...
Das ist,
und aber sie sind gesund und sie haben gesunde Zähne und alles klar, alles stimmt.
Ja, sie können jetzt nicht so gut Klavier spielen, aber nee, ich bin da wirklich einfach dabei geblieben. Und das macht eben auch total Spaß, sowas mitzuerleben. Und auch in dem Leben von diesen, wir haben noch Kontakt natürlich auch, da so einen Platz einzunehmen, ist irgendwie ein total, ist echt schön.
Diese Stunde ist jetzt fast um, diese Hörbarstunde, aber natürlich nicht ohne Miura. Ist das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich habe nie so wirklich drauf geguckt, wie diese Songs heißen. Ich habe nur irgendwann die CD entdeckt, zufällig in der AGB, in der Bibliothek am Hallischen Tor. Und habe sie wegen dem Cover mitgenommen. Und sie ist eine von meinen Lieblings-CDs geworden, weil es so derartig geschmackvolle Sounds sind und man kann es einfach immer wieder hören.
Metro Area ist die, ist das eine Band, ja?
Metro Area, das sind zwei Typen aus New York, zwei Produzenten. Ist auch schon bestimmt 10, 15 Jahre alt, die Platte. Und ein Klassiker.
Zu Gast ist heute die Produzentin, Songwriterin und Sängerin Nicola Rost, die Sie unter anderem kennen durch ihre Band Lying. Und ich habe Ihnen eine Sängerin mitgebracht, die hoffentlich viele von Ihnen schon kennen und viele auch nicht. Dann entdecken Sie sie. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Mitri, meinen Kollegen Mitri, der sie mir empfohlen hat. Die ist wirklich toll. Eine Libanesin, die in Frankreich lebt und eine bewegende Lebensgeschichte auch hatte. Yasmin Hamdan, ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Und der Song heißt Alep. Ja, willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar Rost. Heute mit der Sängerin Nicola Rost. Was denn? Was lachst du?
Ich dachte, das war unsere Nachnamen.
Ja,
Rost. Wir sollten uns irgendwie verwandeln. Rost. Rost.
Naja, bei dir wird wahrscheinlich nicht so oft nachgefragt, weil wenn ich sage Rost, dann ist es oft so, klar, als erstes, dass die Leute sagen, die Bettina Rust, ja? Diese Wahnsinn,
die Bettina Rost.
Nein, in Wirklichkeit ist es so, dass die Leute halt sagen, Rost, also das heißt, ich werde im Grunde schon so gehört, wie du heißt.
Wir sind mehr.
Ja. Und manchmal so zweimal pro Jahr schickt mir irgendjemand was zu, wo Rust Never Sleeps steht, was dann halt, ja klar. Im Grunde sind wir sind dasselbe in unterschiedlichen Sprachen, wenn man so möchte.
Ja. Mhm.
So, genug Klüngelei jetzt. Jetzt wird es wieder kritisch, die Hörer wissen das. Du hast als Kind tatsächlich sehr viel gelesen schon. Ich weiß ja nicht, kannst du das zurückführen, dass du so hungrig warst auf Romane und Gedichte auch von Tucholsky und von Kästner und so? Also was haben deine Eltern richtig gemacht, dass du das so verschlungen hast?
Ich glaube nicht, dass es an meinen Eltern lag, weil ich habe ja den Vergleich, wir sind ja 4 Kinder und 2 von uns lesen tatsächlich überhaupt nicht. Also mein kleiner Bruder kam jetzt gerade an Weihnachten wieder mit dem gleichen Buch an, was er letztes Weihnachten auch schon in der Tasche hatte. Liest er immer noch.
Okay.
Nee, ich weiß nicht genau, was das, wo das herkam, aber ich habe auch, muss ich jetzt leider sagen, nicht als Kind Gedichte gelesen von Kästner und Tucholsky, sondern eher halt so Romane und also so Jugendliteratur und sowas. Mhm. Und ich habe einfach schon immer gerne ich mag das da so einzutauchen. Und ich habe auch bei Lesen das Gefühl, dass jemand anders wie die Gewalt über deine Gedanken hat. Weil man sonst ja immer, die haben ja auch einen recht starken Eigenwillen und machen, was sie wollen. Aber wenn du was liest, dann werden ja quasi die Worte von jemand anderen in deinem Kopf abgespielt. Und jemand anderes sitzt da, also quasi bespricht deinen Kopf. Und das finde ich irgendwie toll. Und es ist auch immer noch so, dass ich, wenn ich irgendwie aufgewühlt bin oder so, manchmal geht man ja ins Bett und hat noch so Gedankenrasen, weil so viel los ist, oder dann macht man die Augen zu und dann kommt erst der ganze Tag nochmal so vorbeigewunken. Und dann ist es für mich immer ein sicheres Mittel zu lesen, weil ich dann einfach mich zwinge, diesen Worten zu folgen, und das so ein bisschen, das hat was ganz Beruhigendes, wenn dann eben nur so nur einer spricht und nicht eben so ganz viele im Stimmen im Kopf sind sozusagen.
Auf jeden Fall ist es die Sprache, mit der du sehr gerne arbeitest und offenbar gelernt hast, umzugehen. Du wolltest auch Journalistin werden, glaube ich.
Ja, so ein bisschen aus Verlegenheit. Man muss ja immer dann nach der Schule sagen alle, was sie werden wollen. Und dann muss man auch irgendwie was werden wollen. Und das ist ja erstmal alles und nichts, Journalismus. Kann man ja auch quasi...
Nee, herzlichen Dank eigentlich.
Entschuldige bitte, nein, ich meine nur so das Wort. Also du bist ja schon, du hast jetzt deine Nische hier gefunden und hast dich hier eingerichtet und das ist
ja
sehr nett
recht.
Bei dir.
Nein, du hast ja völlig recht. Das war jetzt einfach nur, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Journalismus.
Genau,
was ist das? Das kann alles oder nichts sein.
Eben.
Du hast Politologie studiert. Wie lange? Bestimmt nicht zu Ende, oder?
Doch.
Oh,
ja.
Da hast du ja wieder was zu Ende gemacht.
Ich habe ein Diplom. Wie gesagt, ich mag Deadlines, und da war ich jetzt tatsächlich so ein bisschen auch am Hadern, ob ich es durchziehen soll. Es ging nämlich, ich habe 7 Jahre studiert, und es ging relativ easy, immer so nebenher da mal 1-2 Mal die Woche hinzugehen. Und genau, das habe ich irgendwie alles so bewerkstelligt gekriegt. Und dann kommt ja aber am Ende so eines Studiums das dicke Ende, auf das einen niemand auch so richtig vorbereitet. Also ich hatte persönlich noch nie so viel zusammenhängenden Text geschrieben und war dann eben auch so ein bisschen eingeschüchtert davon, weil mir es sehr, sehr schwer fällt. Also so.
Was fällt dir schwer?
Mich darauf zu konzentrieren und so eine Arbeit zu machen. Also mit so in der Bibliothek sitzen und stundenlang. Ich bin bin ein unruhiger Typ auch manchmal, auf jeden Fall. Es muss mich irgendwie fesseln. Und wenn es nur so ein ganz bisschen langweilig wird, dann werde ich unruhig. Genau, dann habe ich aber gedacht, oder dann habe ich eben auch mich beraten mit Freunden und die haben gesagt, das wird für dich was machen, wenn du das fertig machst. Und dann wollte ich es irgendwie wissen. Und das war auf jeden Fall auch eine krasse Zeit.
In welchem Jahr hast du dein Studium abgeschlossen?
2012, in dem Jahr.
Aha, okay.
Gleichen Jahr vom Bundesvision Song Contest.
Wollte ich gerade sagen, es war ein turbulentes Jahr, denn da müssen wir jetzt chronologisch zurückspringen. 2007 hast du, wenn das stimmt, bei MySpace deinen ersten Song hochgeladen. War das schon das Trude-Herr-Lied, Morgens immer müde? Mhm. Was war das für ein Lied?
Ich glaube, die ersten Songs, die ich hochgeladen habe, war Keine Zeit.
Kannst du das ansingen oder ist das sehr doof?
Nee.
Soll ich weggucken?
Nee, es war so. Ich frag dich schon nicht mehr, wo du warst. Deine Antwort wäre mir sowieso egal. Ich bin froh, wenn du nicht zu Hause bist. Denn dann ist mehr Platz im Bett für mich. Und dann der Refrain. Du sagst du tust alles für mich. Doch hast noch nicht mal Zeit. Für mich.
Hast du den selbst geschrieben?
Ja.
Was passiert da? Also ich könnte deine Großmutter sein.
Naja.
Danke, dass es so schnell kam. Ich habe nie etwas bei MySpace hochgeladen und weiß auch nicht, was man tun muss, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Also hochladen ist ja das eine, aber man will ja dann Klicks. Man will ja dann, dass viele Leute sich das ansehen und dass es sich so multipliziert. Mhm. Was muss man dazu tun?
Du, ich bin da auch kein großer Spezialist, weil ich habe eigentlich gut und gerne 3 Jahre zu Hause gewartet, dass der berühmt-berüchtigte Schneeball vorbeirollt an meiner MySpace-Seite und es quasi in die Welt hinausträgt, weil man davon ja immer gehört hat, wenn was gut ist, dann setzt es sich durch und dann zeigen sich das alle Leute und so weiter. Und das habe ich natürlich ganz doll gehofft, dass es passiert. Natürlich habe ich auch Aufmerksamkeit bekommen und es ist ja dann auch wahnsinnig schmeichelhaft, wenn man was hochlädt und dann schreiben Leute was und dann guckt man, wie oft der Song abgespielt wurde und so. Ist auch nur in Maßen gesund, glaube ich, sich sowas dann irgendwie reinzuziehen. Genau, es ist aber nie passiert, dass das sozusagen so dass es irgendwie explodiert ist, was man ja auch braucht, um irgendwie durch also eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen. Und
warte, jetzt kommt der Einschnitt für den Cliffhanger. Eigentlich müssen wir jetzt einfach nur den nächsten Song spielen, aber die Menschen wissen ja, dass dieser Schneeball irgendwann geflogen kam. Wie es dazu kam, klären wir nach dem nächsten Song. Aber jetzt hören wir erstmal Hildegard Knef. Von nun an ging es bergab, also sozusagen umgekehrt zu dem, was wir jetzt gleich zu hören bekommen. Warum dieser Song? Wahrscheinlich bewunderst du sie. Magst du irgendwie?
Ich finde, sie ist halt eine Type und ich kann mich jetzt nicht mit allem. Sie hat sie ist für mich auch in manchem ein abschreckendes Beispiel in puncto Ach, das Leben Songs. Davon hat sie sehr viele, die hat sie sehr gut gemacht auch, aber das will ich jetzt nicht unbedingt, da muss man auch die Type für sein. Finde aber, dass sie immer wieder wirklich ein gutes Händchen bewiesen hat. Und diesen Song hier habe ich mit Marc Scheibe und seinem Berlin Revue Orchester im Admiralspalast gesungen und das werde ich nie vergessen, weil es einfach ein toller Song ist und es unglaublich ist, mit Orchester zu spielen.
Geduld, haben wir ja gerade festgestellt, ist nicht unbedingt deine Stärke. Ich weiß aber auch gar nicht, warum das so schlimm ist. Leute schreiben in Fragebögen immer so bei schlechtester Eigenschaft Ungeduld. Ja, ich glaube, Ungeduld kann ja auch was sehr Fruchtbares sein, mitunter, um schneller.
Also auf jeden Fall, ich würde zum Beispiel allen Leuten, die gerne Musik machen wollen, raten, nicht auf andere zu warten.
Voranzupreschen. Wie ist es bei dir gelaufen? Also wir wissen jetzt, du hast dieses Lied 2007 eingestellt, vielleicht noch ein, zwei andere. Du hast darauf gewartet, dass jetzt dieser Wahnsinnseffekt
kommt. Der Hype kommt. Er müsste jeden Moment hier sein.
Er kam nicht, aber es kam ja dann was. Wie lief das?
Also man muss sagen, dass das tatsächlich alles dann erst sich entwickelt hat, nachdem wir ein Management hatten.
Wo kam denn das Wir so schnell her?
Na, die Band, das habe ich so aus meinem Bekanntenkreis irgendwie rekrutiert und beziehungsweise einfach Mädels gefragt, die ich war ja auch gar nicht in Musikerkreisen jetzt irgendwie groß organisiert oder so, sondern ich habe das angefangen und dann hat es so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt in meinem Umfeld, dass ich irgendwie das mal mit einem befreundeten Pianisten auf einem Geburtstag gespielt habe. Dann kam Susanna Berevan, die erste Sängerin dann bei Laing war, auf mich zu und meinte, ey, finde ich total geil, ich mache auch Musik. Und dann habe ich sie getroffen und habe gesagt, du, ich würde gerne so eine kleine Band, willst du nicht bei mir mitsingen? Und dann meinte sie irgendwann, du, ich komme mir irgendwie doof vor, so alleine, so den Background zu machen, das sieht total komisch aus, es sind immer zwei, können wir bitte noch jemand Zweites finden? Und dann habe ich Johanna kennengelernt und sie singen gehört erst und sie dann angerufen und gesagt, du, ich habe eine Band. Und also, aber alles so spielerisch und ganz zwanglos. Und genau, dann bin ich mit Johanna ein Bier trinken gegangen und dann danach waren wir eine Band. Und genau, das hatte sich alles schon etabliert und wir haben dann in Berlin sehr viel gespielt, auch in allen Kellern und Clubs dieser Stadt eigentlich haben wir irgendwann mal gestanden. Daher auch zum Beispiel die Mikrofonlampen, wir haben ja so Schreibtischlampen an den Ständern, weil wir immer in den letzten Löchern standen.
Ich wollte gerade sagen, in meinem Keller wart ihr nicht, ich würde was dafür geben, wenn ihr in meinem Keller...
Nee, Kellerclubs auch eher, jetzt okay. Nicht private, ja. Nicht Kohlenquelle. Und genau, wir haben eigentlich immer gedacht, also ich stand immer vor diesem Wunsch, dass es sich irgendwie, dass es eben so eine Dynamik reinkommt, dass dann irgendwie so Clubs aus der ganzen Republik sozusagen anrufen und wir da spielen können. Und dachte und habe immer gerätselt, wie macht man das denn? Wie bringe ich denn eine CD raus? Dann wusste ich, andere Leute gründen ein Label, dachte so, ich habe doch keine Ahnung von diesem ganzen.
Du hast Songs geschrieben, du hast Songs gesungen, du hast Konzepte gehabt.
Und habe gewartet, dass entweder der Hype vorbeikommt oder die Plattenfirma. Aber auf jeden Fall dachte ich eben so, die müssen mich doch finden. Ich bin noch im Internet. Und dann kam irgendwann auch aus meinem Bekanntenkreis wiederum ein Management auf uns zu. Und ich fand es am Anfang noch alles, man hat ja auch ganz lange so diese Underground-Attitüde, dass man das quasi, man will entdeckt werden, man will sich nicht anbiedern. Da habe ich mir ganz schwer mit getan, auch irgendwie Werbung zu machen für meine Musik, weil ich dachte so, ey, es ist doch da, du kannst es dir anhören, wenn du es geil findest, schickst du es ja offensichtlich wahrscheinlich all deinen Freunden und wenn die es gut finden, schicken die es wieder und so weiter. Ich muss ja jetzt nicht sagen, guck mal, mache ich nicht gute Musik. Und eben auch so, dass so sie sich verkaufen wollen, dass man es peinlich findet und einfach quasi so, dass sich an seiner Coolness festhält. Und dann kam dieses Management und das fand ich auch alles erstmal so grenzwertig peinlich eigentlich, weil ich dachte, Management, ey, wenn ich irgendjemandem erzähle, das ist mein Manager. Ich kannte niemanden mit einem Manager und ich fand das alles so, wie aus so einem schlechten Film irgendwie. Also es war wirklich auch für mich das Wort, mein Manager. Damit habe ich mich noch nie befasst gehabt vorher. Und dann waren die auch noch, ich habe zwei, quasi ein Duo und der eine sieht auch wirklich aus wie aus einem Comic gefallener Manager mit Hawaii-Hemden und Metallica-Kappe und irgendwie, der hat auch schon einiges an Musikbusiness hinter sich und kann dann so einfach Geschichten erzählen, die wie Seemannsgarn klingen, aber wahr sind.
Wie seid ihr denn dann zu diesem Bundesvision Song Contest gekommen? Denn da habt ihr ja tatsächlich, da habt ihr es ja allen gezeigt.
Okay, ich muss ein bisschen abkürzen, ich verstehe. Die haben quasi dann diese ganze Business-Seite verstanden. Und es war ja so, dass wir wurden schon wahrgenommen, auch von der Business-Welt, von den Plattenfirmen und so weiter. Aber alle haben irgendwie so gesagt, wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Also alle Institutionen, die uns hätten helfen können. Und dann kam eben dieses Management und hat gesagt, okay, wir warten jetzt nicht ab, wie sich das entwickelt. Wir entwickeln das jetzt. Wir machen jetzt irgendwie eine eigene Veröffentlichung. Dann haben wir eine EP veröffentlicht, unsere erste, eben auf einem eigenen Label. Und die hat dann quasi uns möglich gemacht, uns beim Bundesvision Song Contest zu bewerben, weil wir dann eben auch mal eine Aufnahme hatten, die fertig war. Vorher gab es ja keine fertigen, wie gesagt, keine Deadline, keine fertigen Songs. Und damit nahm das dann alles seinen Lauf. Dann sind wir beim Bundesvision Song Contest aufgetreten, haben total überraschend für die anderen, wir waren wirklich auch völlig von den Socken, den zweiten Platz gemacht und haben dann eben auch die Macht des Fernsehens kennengelernt, weil wir hatten diesen Song tatsächlich schon 1,5 Jahre im Gepäck und auf diversen Bühnen gespielt und im Internet und so weiter.
Das war morgens immer müde.
Ja, genau.
Sing noch mal, komm bitte, du hast es eben so, du bist so relaxed damit. Jeder kennt es, aber trotzdem diejenigen, die jetzt gerade noch ein bisschen verpennt sind. Komm.
Ich bin morgens immer müde, aber abends werd ich wach. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach.
Super, sehr schön. Vielen Dank, dass ich dich damit auch so überfalle. Ja, und seitdem rollt's und knallt's. Ich würde jetzt ganz gerne noch einen Song vom neuen Album spielen.
Ja, gerne.
Und zwar Muskeln heißt der, ne?
Zeig deine Muskeln.
Zeig deine Muskeln. Gerade eben kommt hier so eine Tickermeldung rein. Gibt's das noch? Gibt's noch Tickermeldungen eigentlich? Weiß ich nicht.
Auf deinem Beeper oder wie heißt das?
Ja, genau, ich habe so an meinem kleinen Gurt. Wie toll, warte mal, ich muss mal kurz, hat jemand hier ein Festnetz? Ich muss mal kurz zurückrufen, um mal zu hören. Tatsächlich, wir waren ja chronologisch, gerade falls Sie jetzt erst einschalten, Nicola Rost ist Mastermind, das darf man auch sagen, ohne die anderen zu verletzen, Ideengeberin, Konzeptionistin, Produzentin, Komponistin der Songs von Lying. Ihr habt euren ersten richtig großen Auftritt gehabt beim Bundesvision Song Contest, Platz 2. Und seitdem, ja, jetzt ist das zweite Album raus im September. Tolle Songs, auch ganz erfolgreich schon in die Charts eingestiegen und so weiter. Und jetzt, langes Intro, jetzt kommt diese Tickermeldung, dass ihr im Vorentscheid seid für den deutschen Eurovision Song Contest. Ist das richtig? Jetzt, nee, sag du.
Ja, also es ist ja komplizierte, also es ist ein langes Wortgerüst. Es ist der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest oder auch unser Song für Österreich, weil ja Conchita Wurst den Pokal nach Österreich geholt hat letztes Jahr.
Stimmt.
Genau. Mhm. Und da sind wir jetzt im Rennen.
Das finde ich ja gut. Wann wird denn das ausgetragen?
Das ist am 5. März in der ARD.
Es ist schön, dass du es sagst. Wir werden tatsächlich, wir haben alle eine Flat heutzutage. Wir werden alle für euch voten.
Bitte,
wisst ihr denn schon mit welchem? Lass uns da nicht hängen. Na, ihr müsst natürlich mit so brennende Frauen, mit Extensions und kurzen Lederröcken und so, ihr müsst dann schon auch, was die Choreografie angeht, ne, so Bulgarien, Rumänien. Nee, wer macht denn alles mit? Es gibt doch so diese die sogenannten Ostblock-Staaten, die sich dann auch gegenseitig gern die Punkte so zuschieben und die alle so Lederfrauen mit ganz langen Haaren haben, die dann so Flickflacks machen und so brennende Ölfässer umtreten und so.
Oh Gott. Ich habe mir ehrlich gesagt, also ich bin mit dem ganzen Grand Prix-Contest gar nicht so vertraut. Ich habe es immer noch so ein bisschen am Rande mitbekommen.
Aber du hast es schon mal gesehen.
Ich glaube noch keinen ganzen. Ich möchte jetzt gar nicht hier so als Banause rüberkommen. Eigentlich habe ich immer so ein bisschen Hemmung vor Wettbewerben, weil ich eben das schwierig finde. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verstiegen, aber ich finde, dass man Kunst quasi schwer in eine Rangfolge bringen kann. So, du bist das Beste und du bist das Schlechteste. Aber eben auch einfach, weil das irgendwie kränkend ist und man, also, ne? Also man hat was vorbereitet und dann wirst du eben auf irgendeinen Platz verwiesen. So, das ist aber ja unterm Strich eben auch eine Scheu. Deswegen haben wir uns immer ein bisschen gescheut davor, vor diesem Wettbewerb. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit und haben eben auch mittlerweile irgendwie die Mittel. Wir haben jetzt auch eine Weile geübt auf der Bühne und haben uns jetzt einfach gesagt, okay, jetzt bieten wir Deutschland mal an, dass wir da hinfahren.
Ihr habt ja auch super Choreografien. Ihr habt ja auch eine Choreografin extra, die mit zur Band gehört. Ihr tragt immer die gleichen Klamotten. Und es heißt auch, dass das so an als Konzept an Kraftwerk erinnert. Irgendein Journalist, der euch mal interviewt hat, hat da so eine Parallele gesehen, halt als Frauenband. Wobei, das ist das Einzige, was mich gestört hat in der Vorbereitung, dass euer Management, das nette, lustige Duo, immer noch von so einer Mädchenband. Also eine Mädchenband, finde ich, seid ihr nicht, wenn ihr älter seid als 20 oder 22.
Du, mit Mädchenband tun sich auch alle schwer. Ja. Wirklich. Also das ist auch nicht so, dass wir, also eigentlich
Du bist ja wohl kein Mädchen mehr.
Nee, wir sind keine Mädchen. Und es ist auf jeden Fall auch immer wieder, man wird mit ganz vielem, auch so in diesem Geschäft, immer wieder mit so kindlichen Vokabeln auch. Was ich zum Beispiel auch, was mir auf den Wecker geht, ist, wenn wir gesagt kriegen, ihr habt so freche Texte. Weil frech ist irgendwie für so ein Kind, was mal irgendwie so über die Stränge geschlagen hat. Aber man würde doch nicht, wenn ich jetzt irgendwie Deutschrap machen würde oder so, würde man doch nicht sagen, das ist ein ganz schön frecher Text, den du da geschrieben hast. Das ist einfach so eine Vokabel, die weise ich ehrlich gesagt von mir.
Mach das. Frecher Kurzhaarschnitt. Im Grunde ist alles genau.
Freche
Wort
Mädchenband.
Frech, alles was frech ist und älter als 10, ist wahrscheinlich wirklich total unpassend. Aber wir müssen zurückkommen zum, wir wollen ja auch, dass ihr euch qualifiziert, nicht nur beim Vorentscheid. Der Vorentscheid sollte einigermaßen dezent ablaufen. Aber wenn ihr dann sozusagen gewählt werdet, ne, wenn ihr dann nach Österreich fliegt, um uns zu repräsentieren, dann muss man sich überlegen, es muss nicht das brennende Ölfass sein, es müssen nicht die wahnwitzigen Extensions sein und auch nicht die kurzen Lederminiröcke. Ihr habt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel so...
Wobei ich das sofort, ich habe es sofort gesehen und auch fand es sehr reizvoll.
Gut, dann habe es im Hinterkopf. Ja. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass ihr, dass eure Tänzer so mit so weißen Handschuhen und ansonsten total schwarz gekleidet und die Gesichter schwarz angemalt, dass man so versucht, so Marcel Marceau, so Hände, so Pantomimen-Gesten vielleicht so im Hintergrund. Aber wenn da so ein bisschen was flackert, wäre es sicherlich auch nicht verkehrt. Man braucht irgend so einen Eyecatcher, verstehst du? Du darfst da nicht so naiv rangehen, Nicola. Nein, da muss was kommen.
Also ehrlich gesagt... haben wir natürlich längst eine
Inszenierung. Du erinnerst dich an Frau Landroth, Maya Landroth, die mit so diesem, letztes Mal ist sie ja mit so einem silbernen, fällt mir nur gerade ein, bevor ich eure abfrage, mit diesen Silberanzügen.
Silberne Tänzer hatte die, stimmt. So. Ja.
Das, Taken by a Stranger, aber das ist glaube ich auch schon 2 oder 3 Jahre her, ne?
Zwei.
Egal.
Also, wie gesagt, ich bin neu in diesem Business.
Ist das ein Geheimnis, wie ihr dann auftreten werdet?
Selbstverständlich.
Gut. Wusste ich ja nicht.
Wir müssen jetzt leider die Handschuhe wieder rausnehmen, weil du es jetzt alles schon verraten hast.
Ach, schade. Ich liebe das ja, wenn man so an diese unsichtbaren, diese Dramaturgie, die sich sofort einstellt, wenn man an diese unsichtbaren
Gibt
Scheiben...
Gibt einfach Sachen, die sich nicht abnutzen auf der Bühne.
Überhaupt nicht.
Finde ich auch.
Oder so Riesenkugeln weitergeben, so gedanklich, so mit den...
Ja,
mit
diesen oder Ball spielen ohne Ball.
Absolut, du weißt sofort. So, Spill the Wine heißt der Song, den du von Eric Burdon mitgebracht hast.
Das ist ein Lied, was mich tatsächlich schon sehr lange begleitet. Und ich stehe erstens total auf diesen Rhythmus, der da, also so ein bisschen Latin-mäßiger Groove ist es. Und es ist vor allem auch eigentlich wie so ein Beat, der einfach sich durchzieht. Im Refrain bricht er ein bisschen aus, aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Und Eric Burdon erzählt darüber eine Geschichte, die einigermaßen abgedreht ist. Und ich finde diese Art, wie er darüber spricht und es irgendwie groovy ist, aber nicht gerappt oder so, sondern einfach nur so ganz lässig, er so seine Geschichte sich in diese Musik fügt. Sowas wollte ich immer mal machen. Und wer unsere letzte Platte kennt, ich habe es bei Natascha, habe ich irgendwo tief in meinem Kopf an diesen Song gedacht, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht mehr so sehr hört.
Das war aber ein schönes Lied, Eric Burdon, Spill the Wine, mitgebracht von Nicola Rost. Du wurdest mal vom Jetzt-Magazin der SZ befragt, mit wem du zusammen wohnen könntest oder wolltest. Also sprich, lebst du allein? Ich frage nicht, wo du lebst, aber lebst du allein?
Mhm.
Ja. Und du hast dann daraufhin, wenn es eine Vierer-WG, genau, ich glaube, die Frage lautet ja ungefähr, wenn du in einer Vierer-WG wohnen dürftest, müsstest, solltest, mit wem würdest du zusammen wohnen? Und du hast
was
gesagt?
Und
was habe ich gesagt? Und was hat mein Management geantwortet? Ja, mit einem Klempner, einem Arzt und einem Koch.
Ach, das ist doch gut.
Sebastian Koch, ja, sofort. Wieso Arzt? Bist du, kränkelst du oder bist du hypochondrisch veranlagt?
Nee, ich dachte einfach, dass es wahrscheinlich ganz geil wäre, wenn man sich einfach so, also da bin ich einfach, ich kann sehr pragmatisch sein. Und dann dachte ich, eine WG, alles klar, was kann kaputt gehen?
Elektriker hätte ich, glaube ich, dem Klempner noch. Na, wobei, ja, weiß man nicht. Ja, weiß man nicht. Also Koch heißt, dass du selbst auch tatsächlich jemand bist, der sich nicht so... Ach, wir haben schon drüber
gesprochen. Doch, ich liebe Kochen, aber ich finde es natürlich auch super, wenn jemand gut kochen kann. Mhm. Ich mag auch essen.
Mhm. Gut. So, in wenigen Tagen, nämlich am 30. findet das nächste Konzert von Lying statt. Und zwar im Huxleys. Es ist hochverlegt worden, weil der Andrang größer sein wird als gedacht. Und jetzt wird der Andrang nochmal größer als gedacht. Und deswegen haben wir uns ganz schnell auf 2x2 Karten gesetzt, die uns niemand mehr wegnehmen kann. Außer vielleicht Hörer, die eine Frage, die wir uns gleich überlegen, richtig beantworten müssen. Bis dahin, ich werde jetzt hier mal durch meine Aufzeichnung gehen und dann fällt mir irgendwas ein. Bis dahin kannst du dir schon mal überlegen, an welchen Gegenstände in deiner Wohnung dein Herz so sehr hängt, dass du sie bei einem Brand oder einer Überschwemmung sofort mitnehmen würdest. Drei Sachen?
Mhm.
Schwierig?
Das ist sehr schwierig.
Du würdest deinen Rechner wahrscheinlich mitnehmen mit der Festplatte, oder?
Ehrlich gesagt habe ich man geht ja manchmal so Szenarien durch, ne? Also ich weiß nicht, warum man darauf kommt, aber manchmal denkt man so, wenn es jetzt brennen würde, wie würde ich mich, also
genau.
Dann würde ich auf den Baum da vorne springen, das würde ich wahrscheinlich schaffen und mich dann da runterhangen. Also weiß nicht, ob das andere auch haben, ich habe das manchmal. Also ich habe quasi Fluchtwege aus allen Orten, wo ich mich oft aufhalte, dann weiß ich eigentlich, auf welchen Baum ich springen würde, wenn ich raus müsste.
Das hat schon sowas vom Stockholm-Syndrom auch so ein bisschen. Und wenn mich jemand entführt, dann will ich, dass der sich in mich verliebt, auf jeden Fall, damit ich dann sicher rauskomme. Na klar, okay.
Und Gegenstände, eigentlich habe ich immer gedacht, dass es mir so schwer fallen würde, mich zu entscheiden, dass eigentlich mein Mantra ist, im Ernstfall einfach rausgehen. Im Ernstfall einfach rausgehen. Einfach nicht überlegen. Weil wenn ich dann erstmal davor stünde und mir klar machen würde, okay, sag jetzt nochmal goodbye zu allem, was hier was bedeutet und überleg, was du jetzt mitnehmen kannst, dass ich nee, wirklich. Ich müsste einfach rausmarschieren und irgendwie, man hört ja, dass es was sehr, sehr Befreiendes
das glaube ich
haben soll,
auch, tatsächlich.
Wenn man wirklich mal alles in Schutt und Asche gelegt gekriegt hat. Das ist sehr, sehr tragisch, weil natürlich würde ich jetzt auch denken, so Moment mal, meine Fotoalben und so weiter von früher, meine konservierte Erinnerung irgendwie, Sachen, die unwiederbringlich sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man mal gezwungenermaßen irgendwie alles weggeben muss oder auf alles verzichten muss, dass man dann auch irgendwie, dass es auch Platz schafft.
Also ich glaube, es kommt natürlich, das weißt du auch, es kommt auf die Situation an. Ne? Und Leute, die uns jetzt zuhören und die sich gerade echt zusammenreißen müssen, nicht loszuschreien, weil sie durch einen Wohnungsbrand oder eine Überschwemmung oder durch was auch immer, Haus zusammengefallen, alles verloren haben und eine dreiköpfige Familie durchbringen müssen und alles neu anschaffen und keine Kohle. Und die sagen, befreiend. Befreiend, Frau Rost.
Wäre jetzt
eben mal richtig. Sie haben sie nicht mehr alle. So. Tatsächlich, was du meinst, ist ja so auch diese Luxusvorstellung tatsächlich, die man so ein bisschen in Klammern setzt. Also, dass man an so einem Punkt ist im Leben vielleicht, wo man sagt, ich schleppe eh so viel Ballast mit mir rum. Und ich glaube tatsächlich, vieles oder auch viele Menschen sind prädestiniert dafür, sich zu sehr in der Vergangenheit auch aufzuhalten. Also Fotos sind ja was Tolles. Ich habe zum Beispiel, irgendwann stand ich auch vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt mit diesen Fotos? Ich kann die ja nicht wirklich wegwerfen. Soll ich sie den Leuten zuschicken, die drauf sind? Habe ich teilweise gar keine. Ja, ich meine, ja, das hätte ja vielleicht noch einen Sinn ergeben. Dann müssen die entscheiden, was sie mit diesen
Erinnerungen
machen.
Miste geradeaus noch schöne Fotos von ihr geschnitten. Brauch sie nicht mehr. Willst du sie
Arsch.
Haben?
Genau. Du hast dich ja nie wieder gemeldet. Und dann habe ich.
Früher sahst du mal gut aus. Hier ein kleines App.
Ich aber auch. Ich sehe immer noch so gut aus wie früher. Liebe Grüße.
Lass uns das doch machen. Lass uns doch deinen Bekannten.
Nee, dann dein. Dann machen wir das zusammen. Und dann machen wir ein Projekt raus. Gerne. Tatsächlich habe ich ich habe dann angefangen, meine Fotos abzufotografieren, sie zu digitalisieren tatsächlich. Auch die alten Dias, die meine Eltern damals gemacht haben. Und ich habe sie auf meinem Mac als Bildschirmschoner. Es gibt ja dieses, gibt's ja für alle Computer, dass man sich das einrichten kann, das so im Zufallsprinzip, der irgendwo reingreift und dann kommt eins von 25.000 Fotos und du weißt nicht, welches es ist. Und so kommt diese Vergangenheit ganz angenehm immer mal wieder rein und auch sicherlich häufiger, als ich mir ein Fotoalbum, das ich mir nie zur Hand nehmen würde, wahrscheinlich greife. Und deswegen kann ich auch Abschied nehmen davon. Also ich habe sie noch nicht weggeschmissen, aber es steht bevor. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, sich eben von solchen Sachen, von zu viel Vergangenheit auch echt zu befreien. Das finde ich ganz gut.
Das meinte ich auch irgendwie, dass man irgendwie so, das ist, du kannst es sowieso nicht retten dann in dem Moment. Natürlich würdest du irgendwie dein Telefon wahrscheinlich läge neben dir oder so.
Also Festplatte. Ich glaube, ich würde meine Musik, das klingt jetzt so, als fände ich es toll, das zu hören, wenn man sowas sagt, aber meine Musik würde ich retten. Also ich würde auf jeden Fall den größten der iPods würde ich rausnehmen oder ein vergleichbarer MP3-Player, weil die Vorstellung, dass das weg ist, dass meine Musik weg ist, das würde mich nicht befreien. Da würde ich, glaube ich, sofort tot umfallen.
Nee, ich sage auch nicht, dass es irgendwie, also ich würde die Sachen nicht horten, wenn ich mich freier glauben würde ohne. Aber ich habe das eben immer wieder mitgekriegt, dass es nach einer Weile, wenn Leute so neu anfangen mussten, sich auch als Vorteil entpuppt hat.
So, ich habe inzwischen mit meinem zweiten Gehirn mir eine Spitzenfrage ausgedacht.
Wahnsinn.
Das Wort mag ich überhaupt nicht. Spitze. Wir verlosen ja für den Auftritt, für den Laien-Auftritt im Huxleys am 30. verlosen wir 2x2 Karten. Und Sie, liebe Hörer, müssen jetzt folgende Frage richtig beantworten. Hat sich Nicola Rost von Laien mit 16 ein Zungenpiercing stechen lassen, ein Lungenpiercing stechen lassen oder eines der seltenen Zehenpiercings, die man beim Urlaub zum Beispiel in Papua-Neuguinea von Ureinwohnern gestochen bekommt und die sehr interessant aussehen. Aber damit wollte ich jetzt auch noch nicht Einfluss auf die Antwort nehmen. Also Lungenpiercing, Zungenpiercing oder Zehenpiercing, bitte schicken Sie die richtige Antwort. Ah, ich habe es leicht gemacht, oder? Naja, vielleicht habe ich ja auch jemanden in die Irre geführt damit, an hörbar@radio1.de. Und schicken Sie uns bitte auch gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Und Sie müssten natürlich am 30. abends Zeit haben. Sonst ist es ja Quatsch. So, Nicola, dein letzter Song. Blossom Dearie, I'm Hip. Was gibt es dazu zu sagen?
Blossom Dearie, auch wahnsinnige Entdeckung von vor wenigen Jahren. Sehr eigene Type. Eine Frau, die noch bis ins hohe Rentenalter mit einer Mädchenstimme gesungen hat, wie einfach einer, was weiß ich, 17-Jährigen. Und unheimlich keck, würde ich sie. Nein, ja. Es ist, also keck ist nochmal was anderes. Mhm. Und bei ihr passt es irgendwie, weil es sowieso auch alles schon ein bisschen her ist. Und dieser Song, den Sie jetzt gleich hören werden, I'm Hip, ist nicht von ihr geschrieben. Ich weiß sowieso nicht, ob sie das alles selber geschrieben hat, aber eben dargebracht. Und man hätte es nicht besser machen können. Sie singt darin, wie hip sie ist, egal was gerade hip ist.
Okay, du kannst dich jetzt noch von den Hörern verabschieden.
Na, ich freue mich sehr, die beiden Gewinner oder die vier Leute, die diese Tickets jetzt gleich gewonnen haben, am 30. zu sehen. Ich werde natürlich einen ganz besonderen Blick ins Publikum werfen und das erkennen mit meiner weiblichen Intuition. Und alle anderen Hörer hoffe ich natürlich auch da zu sehen. Sonst sehen wir uns spätestens hoffentlich am 5. März in der ARD. Ich mit meiner Band auf der Bühne und ihr mit eurem Telefon auf der Couch.
Ich finde, du machst das ganz super. Und jetzt zeig noch einmal kurz deine Füße. Das sieht wirklich super aus. Tschüss, ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und viel Spaß mit Sanft und Sorgfältig. Tschüss.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.